ARD.
Es ist so, dass der Bundeskanzler heute Morgen alle für die Sicherheit des Landes zuständigen Ministerinnen und Minister eingeladen hat und wir uns über die Lage beraten haben, auch den weiteren Fortgang und was wir dazu beitragen können, dass der Iran an den Verhandlungstisch kommt, um hier eine vernünftige, tragfähige Lösung zu finden. Und das setzt eben voraus, dass es Gespräche zwischen dem Iran und den USA und Israel direkt gibt.
Kanzleramtsminister Frey bestätigt also, dass Merz das Sicherheitskabinett einberufen hat. Wie die deutsche Bundesregierung auf die Eskalation im Nahen Osten reagiert, dazu kommen wir gleich. Außerdem geben wir einen Überblick darüber, wie Experten die Angriffe vor dem Hintergrund des Völkerrechts sehen. Und wir berichten, was der Iran nun plant. Hallo, ich bin Wolfgang Berger. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Sonntag, dem 22. Juni. Redakteurin dieser Folge ist Birgit Bröcheler. Redaktionsschluss war um 18 Uhr. Nach den nächtlichen Angriffen der USA auf iranische Atomanlagen hat Bundeskanzler Merz den Iran dazu aufgefordert, sofort Verhandlungen mit den USA und Israel aufzunehmen und zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu kommen. Andere deutsche Politiker reagierten teils sehr kritisch auf die jüngste Eskalation. Über die Reaktionen im Einzelnen hat Klaas Christoffersen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug gesprochen. Es heißt ja, Kanzler Merz wurde erst im Nachhinein über die Luftschläge der USA informiert. Wird da nicht wieder einmal deutlich, dass Trump die Europäer in dieser Frage übergeht?
Ja, in der Tat, so kann man das interpretieren. Trump hat klar gemacht, dass ihm die diplomatischen Bemühungen der Europäer offenbar ziemlich egal sind. Und dieser Angriff zeigt einmal mehr, dass für Trump eben ein abgestimmtes Handeln keine Rolle spielt. Ja, da kann der Bundeskanzler sein vermeintlich gutes Verhältnis zu Trump haben, aber Deutschland und auch die Europäer letztlich werden eben nicht gefragt.
Wie reagiert die deutsche Regierung jetzt? Was passiert gerade in Berlin?
Nun, beginnend bei der vergangenen Nacht ist der Kanzler eben regelmäßig von dem Informationszentrum über die US-Angriffe informiert worden. Am Morgen hat dann das sogenannte Sicherheitskabinett der Bundesregierung getagt. Dem gehören neben Bundeskanzler Merz beispielsweise auch der Außen-, der Verteidigungsminister und auch Vizekanzler Klingbeil an. Und danach gab es eine erste Verlautbarung des Regierungssprechers, wonach eben Bundeskanzler Merz den Iran aufgefordert hat, sofort Verhandlungen mit den USA und Israel aufzunehmen und zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu kommen. Und neben diesen regierungsinternen Absprachen gab es auch Absprachen zwischen den europäischen Staaten.
Diese Absprachen, das sind ja Beratungen mit Frankreichs Präsident Macron und Großbritanniens Premier Starmer. Was ist darüber bekannt? Gibt es da schon eine Linie, auf die sich die drei verständigt haben?
Ich gehe davon aus, dass man sich auch weiterhin auf diese diplomatische Linie verständigen kann und verständigen will. Es gibt erste Tweets beispielsweise vom französischen Außenminister Jean-Noël Barrot. Der hat eben betont, dass man davon überzeugt sei, dass es eine dauerhafte Lösung dieses Atomproblems eben nur durch Verhandlungen geben könne. Und das ist ja im Endeffekt auch die grobe Richtung dessen, was Friedrich Merz auch schon geäußert hat.
Wie kann es denn überhaupt in der gegenwärtigen Situation noch eine Chance für die Diplomatie geben? Es gab ja schon in Genf Gespräche der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die ja praktisch zu nichts geführt haben. Wie steht es um die Diplomatie jetzt überhaupt? Sind das nicht alles ein bisschen leere Formeln?
Ja, also es sieht zumindest nach den Äußerungen heute ziemlich schwierig aus. Das wird sicherlich mittelfristig davon abhängen, ob das ein einmaliger Schlag gegen die Atomanlagen des Irans war oder ob es seitens der USA eben jetzt noch weitergehen wird. Der iranische Außenminister Araghchi hat ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin angekündigt. Er wird heute noch von Istanbul nach Moskau reisen. Und in Istanbul hatte er sich geäußert und hat eben gesagt, die Forderungen zu mehr Diplomatie und zur Diplomatie zurückzukehren, die seien irrelevant, weil eben die USA nur Drohungen und Gewalt verstehen würden. Also im Moment sieht das nicht so aus, dass man kurzfristig zu diplomatischen Lösungen kommt.
Gibt es auch schon andere Äußerungen aus dem politischen Berlin zu der Eskalation jetzt im Nahen Osten?
Es gibt diverse Äußerungen von Parlamentariern, von Bundespolitikern, die sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Unionsfraktionschef Spahn beispielsweise, der sieht in der möglichen Zerstörung des iranischen Atomprogramms eine Chance für Frieden und Stabilität in der Region. Dafür müssten aber die Iraner eben zu Gesprächen bereit sein. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetovic beispielsweise, der warnt vor einer weiteren Eskalation und sagt eben, alle Anstrengungen müssten darauf gerichtet sein, den Krieg jetzt schnell zu beenden. Und Jan van Aken, das ist der linken Vorsitzende, der fordert ebenfalls eine Rückkehr zur Diplomatie und er kritisiert auch diesen US-Angriff, der sei völkerrechtswidrig und deswegen sollten jetzt eben alle Seiten deeskalieren und von weiteren Angriffen absehen.
Unterdessen geht das US-Militär nach den Angriffen im Iran von einem großen Erfolg aus. Verteidigungsminister Hegseth sprach von kraftvollen und gezielten Angriffen. Kein anderes Militär der Welt hätte dies leisten können, sagte Hegseth. Aber es ging noch weiter mit Superlativen über die Angriffe auf 3 iranische Atomanlagen, wie unser Korrespondent Wolfgang Landmesser berichtet.
The operation President Trump planned was bold and it was brilliant. Showing the world that American deterrence is back.
Mutig, brillant und die Militäroperation habe der Welt gezeigt, die amerikanische Abschreckung ist zurück. Natürlich im Unterschied zur Vorgängerregierung von Präsident Joe Biden. Eine erste Bilanz habe gezeigt, dass die Angriffe wie geplant abgelaufen seien. Ob die iranischen Atomanlagen wirklich vollständig zerstört wurden, müsse eine abschließende Bewertung zeigen. In der Pressekonferenz angesprochen auf einen Regimewechsel im Iran, sagte der Pentagon-Chef, der Fokus der Angriffe habe den iranischen Atomkapazitäten gegolten.
For this particular operation, the focus is on Iran and Iranian nuclear capabilities. That's our focus here.
Die Gefahr ist jetzt, dass der Iran zurückschlägt. Die im Nahen Osten stationierten amerikanischen Streitkräfte seien in höchster Alarmbereitschaft, sagte General Don Kane, der die Operation geleitet hatte.
Our forces remain on high alert.
Wir sind vorbereitet auf jegliche iranische Vergeltung oder Angriffe von dem Iran nahestehenden Terrorgruppen.
Which would be an incredibly poor choice.
Auch Hegseth warnte den Iran vor einer Vergeltung. Die USA würden dann noch mit viel größerer Härte zurückschlagen. Das könnte durchaus wirken, meint John Bolton. Der Iran werde es sich gut überlegen, die USA anzugreifen, sagte der ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump auf CNN.
I think if I were an Iranian general now,
wenn ich ein iranischer General wäre, würde ich mir denken, will ich neben Israel noch einen zweiten militärischen Gegner wie die Vereinigten Staaten? Weil wenn sie Vergeltung üben, hätte kein amerikanischer Präsident eine andere Option, als gegen das iranische Regime mit brutalen Kräften vorzugehen.
Brutal force against the Iranian regime.
John Bolton, ein sogenannter Falke, war schon immer für eine Militäraktion gegen das iranische Mullah-Regime. Die Demokraten sind mehrheitlich dagegen. Der demokratische Abgeordnete Adam Schiff sagte auf CNN, angesichts der möglichen Konsequenzen war der Einsatzbefehl falsch. Kritik gibt es auch an der Art der Entscheidung. Laut Verfassung könne nur der amerikanische Kongress einen Krieg erklären. Das Weiße Haus habe aber um keine Zustimmung des Parlaments gebeten, und das könne sich noch als großes Problem herausstellen. Wenn es nicht gut läuft, wenn der Iran Vergeltung übt, wenn wir in einen Krieg mit dem Iran geraten und du hast nicht das Land auf deiner Seite, weil der Präsident nicht das amerikanische Volk gefragt hat und nicht mal die Parteien im Kongress informiert, dann wird sich dieser unabgestimmte Militäreinsatz als Fehler herausstellen. In der Pressekonferenz betonte Verteidigungsminister Hegseth, dem Präsidenten gehe es nicht um einen endlosen Krieg.
As the president has directed and made clear, this is most certainly not open-ended.
Das war auch Donald Trumps Versprechen im Wahlkampf, die USA nicht mehr in Kriege zu verwickeln. Deswegen gab es in den letzten Tagen Widerstand aus Trumps America First Flügel. Sogenannte Isolationisten wie der ehemalige Fox News Moderator Tucker Carlson und Ex-Trump-Berater Steve Bannon haben sich strikt gegen einen Militäreinsatz im Iran ausgesprochen.
Aber wie ist eigentlich der US-Angriff zu bewerten vor dem Hintergrund des Völkerrechts? Das hat Tagesschau 24 Moderator Tim Behrendonk mit Nicole Deitelhoff besprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main.
Naja, zunächst einmal hat sich die USA hiermit in einen Angriffskrieg Israels eingeschaltet. Das heißt sozusagen, sie ahmt das Verhalten Israels nach. Sie heißt es damit auch gut, aber nach wie vor gilt, wir haben es hier mit einem völkerrechtlich gesehen illegalen Krieg zu tun. Und das heißt, dass diese Spirale der Ignoranz gegenüber dem Völkerrecht sich tatsächlich weiter verschärft bzw. weiter und schneller dreht.
Inwiefern ist dieser Angriff auf den Iran sowohl durch Israel als auch durch die USA ein tatsächlicher Bruch mit dem Völkerrecht?
Ja, ich glaube, das muss man eben ganz klar halten. Es mag gute strategische und politische Gründe für diesen Krieg geben. Eben, dass man, und da sind sich, glaube ich, alle einig, nicht wollen kann, dass der Iran tatsächlich Atomwaffen besitzt und sie gegebenenfalls gegen Israel oder auch andere Staaten einsetzen könnte. Vollkommen klar. Dementsprechend kann man sich solidarisch mit Israel zeigen. Man kann sogar Israel unterstützen in seinem Angriff, aber man muss sich ganz klar sein, der Angriff ist nichtsdestoweniger eine Verletzung des Gewaltverbots. Es ist ein Angriffskrieg und der ist untersagt. Und in dem Moment, in dem man das verschleiert und so tut, als wäre das also auch legal, diesen Krieg zu führen, gibt man natürlich dauerhaft jedes Instrument aus der Hand, andere dafür kritisieren zu können, dass sie sich eventuell in Angriffskriegen tatsächlich engagieren. Man denke etwa an Russland in der Ukraine. Natürlich sind das unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Gründe für diese Angriffskriege, aber beides sind Angriffskriege. Und in dem Moment, in dem wir das Recht nicht mehr für uns gelten lassen wollen, sondern nur noch für andere, wird es für niemanden mehr Geltung haben.
Was würde das, wäre nochmal meine Nachfrage, ganz konkret mittelfristig weltpolitisch bedeuten, wenn sogar die USA mittlerweile so offensichtlich, wie Sie sagen, das Völkerrecht verbiegen?
Ja, man, glaube ich, kann das gar nicht dramatisch genug sagen. Wir sind momentan in einer Phase, in der die Weltordnung und damit auch das Völkerrecht auf der Kippe steht. Weil wir erleben, dass immer weniger Staaten und eben nicht nur kleine, unbedeutende, nicht nur irgendwelche Schurkenstaaten, sondern die großen, die wichtigen Staaten beginnen, sich immer weniger an das Völkerrecht gebunden zu fühlen. Und das schafft eine Situation, in der das Völkerrecht von niemandem mehr Anerkennung erfährt, weil einfach klar ist, dass sich niemand daran halten muss. Und damit kommen wir in eine Welt zurück, in der allein das Recht des Stärkeren tatsächlich von Bedeutung ist. Und man muss sich ganz klar machen, Europa und Deutschland gehören nicht zu den Stärkeren. Weltpolitisch, wenn wir über Machtpolitik sprechen, sind wir die Kleineren. Wir brauchen das Regelwerk der internationalen Ordnung. Wir brauchen das Völkerrecht.
Für den iranischen Außenminister Araghchi haben die USA mit ihrem Angriff einen schweren Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen, das Völkerrecht und den Atomwaffensperrvertrag begangen. Der Iran behalte sich sein legitimes Recht auf Selbstverteidigung vor, erklärte der Minister. Der Iran hat immer wieder mit Angriffen auf amerikanische Stützpunkte gedroht, für den Fall, dass die USA in den Krieg einsteigen. Als eine erste Reaktion auf die US-Angriffe hat sich das iranische Parlament für die Schließung der Straße von Hormuz ausgesprochen. Der oberste nationale Sicherheitsrat des Iran muss der Maßnahme noch zustimmen. Über die Auswirkungen dieser Entscheidung berichtet unsere Korrespondentin Isabel Gotovac.
Das iranische Parlament hat sich wegen der US-Angriffe für eine Schließung der Straße von Hormuz ausgesprochen. Final ist die Entscheidung aber noch nicht. Der oberste nationale Sicherheitsrat des Iran muss der Maßnahme noch zustimmen, berichtet das iranische Staatsfernsehen. Durch die Meerenge werden rund 20% des weltweiten Öl- und Gasbedarfs transportiert. Auch viele andere Güter werden durch die Straße von Hormuz befördert. Für den Iran könnte die Schließung der Straße ein gewisses Druckmittel sein. Unterdessen gehen die gegenseitigen Angriffe zwischen dem Iran und Israel weiter. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden gleich mehrere Ziele im Iran beschossen. Dabei sollen 4 Mitglieder der Revolutionsgarden getötet worden sein. In der Stadt Bushehr im Süden des Iran berichtet die iranische Zeitung Shark von einer schweren Explosion. Nahe der Stadt befindet sich das gleichnamige Atomkraftwerk. Die US-Armee hat in der Nacht 3 iranische Atomanlagen angegriffen. Nach Aussagen von Präsident Trump wurden sie vollständig zerstört. Die iranische Atomenergiebehörde bestätigte, dass die Anlagen Fordo, Natanz und Isfahan angegriffen wurden. Für eine vollständige Zerstörung gab es von iranischer Seite keine Bestätigung. Im Staatsfernsehen wurde berichtet, lediglich 2 der Eingangs- und Ausgangstunnel der Anlage in Fordo seien beschädigt worden. Nach Einschätzung der Internationalen Atomagentur wurde bei den Angriffen keine radioaktive Strahlung freigesetzt.
Soweit der Blick auf die Lage im Nahen Osten. Und auch zwischen Russland und der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. Der Ukraine ist nach Angaben des Militärgeheimdienstes ein Schlag gegen den Treibstoffnachschub der russischen Armee gelungen. Demnach wurde in der Region Saporischschja ein Tankzug auf freier Strecke mit Drohnen angegriffen. Insgesamt wurden rund 20 Kesselwagen zerstört. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Zuvor hatte der ukrainische Armeechef Syrsky angekündigt, die Angriffe auf militärische Ziele in Russland auszuweiten. Die Ukraine hatte bereits Anfang Juni außergewöhnlich umfangreiche Drohnenangriffe auf russische Militärflugplätze geflogen, die zum Teil tausende Kilometer von der Frontlinie entfernt liegen. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Wolfgang Berger. Vielen Dank fürs Zuhören.
ARD